glaube, man muss realistische Ziele aufsetzen und muss den Menschen sagen, wir können das Altern nicht stoppen, aber sie können davon ausgehen, dass so eine altersbedingte, metabolisch möglicherweise getriggerte Polyneuropathie in der Regel milde und sehr, sehr langsam verläuft.
Das war Alexander Grimm vom Universitätsklinikum Tübingen, mit dem ich mich heute über das spannende Thema Neuropathien unterhalten werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Buck, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Bochum-Bergmannsheil, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Professor Dr. Alexander Grimm ist Leiter der klinischen Neurophysiologie und Leiter des neuromuskulären Zentrums an der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen und nimmt hier mittlerweile auch die Position des stellvertretenden Klinikdirektors ein. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist das periphere Nervensystem und interessanterweise hat er hier einen besonderen Schwerpunkt auf der Sonographie des peripheren Nervensystems und die hat ja in der letzten Zeit immer mehr Bedeutung gewonnen. Alexander und mich verbinden eine gemeinsame Zeit in Würzburg, wo er seine Assistenzarztzeit verbracht hat. Und hier hat ja die periphere Neurologie traditionsweise eine sehr große Bedeutung. Ich freue mich daher, dass wir uns heute über neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Neuropathien austauschen können, sicherlich auch mit ein paar wichtigen Hinweisen zum Gebrauch der Nervensonographie. Ja, lieber Alex, schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast Nervennahrung.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen ja heute so ein bisschen über Polyneuropathien sprechen. Und mir geht es im klinischen Alltag so, dass ja Polyneuropathien häufig so mit einer gewissen Frustration und auch therapeutischen Fatalismus belegt sind. Ist das gerechtfertigt heute?
Ja, ich denke mir das auch häufig, wenn ich die Vorlesung bei den Studierenden halte, dann gähnen auch erstmal alle. Und wenn ich dann aber am Ende der Vorlesung angekommen bin, merken eigentlich viele, dass man viel mehr machen kann, als man eigentlich denkt. Ich glaube, der Fatalismus ist nicht angebracht. Wir haben in den letzten Jahren viele Dinge in Erfahrung bringen können, die durchaus hilfreich sind. Wir wissen, dass es doch häufiger metabolische Ursachen gibt, als wir denken. Wir müssen an die erblichen Polyneuropathien häufiger denken. Und auch bei den entzündlichen Polyneuropathien hat sich was getan. Wir dürfen nicht vergessen, ungefähr 10% der Bevölkerung haben eine Polyneuropathie. Fatalismus wäre wirklich nicht angebracht.
Also im Prinzip nach wie vor, so wie wir es ja auch mal in Würzburg gelernt haben, versuchen, eine behandelbare Indikation zu identifizieren. Wie geht ihr denn vor in Tübingen bei der Aufarbeitung von Polyneuropathie-Patienten?
Also ich glaube, was man sich wirklich vor allem als junger Kollege, junge Kollegin einfach vorstellen muss, eine gründliche Anamnese und eine sehr gründliche klinische Untersuchung sind die Basis, einfach um zu wissen, worum geht es. Häufig werden nämlich zum Beispiel radikuläre Syndrome, Spinalkanalstenosen oder andere zentrale Ursachen mit einer Polyneuropathie verwechselt und man neigt viel zu früh dazu, zu sagen, das ist schon irgendwie eine Polyneuropathie. Auch gerade bei der Small-Fiber-Neuropathie sollte man insbesondere auf die klinische Untersuchung achten.
Vielleicht hier nochmal ein kleiner Einschub. Ich habe auch gehört, dass sehr häufig Neurologen Polyneuropathien diagnostizieren, wenn es eigentlich Gefäßprobleme sind, also letztlich die klassische PAVK und umgekehrt die Internisten gerne eine Polyneuropathie diagnostizieren, wenn es eigentlich eine PAVK ist.
Ne? Absolut, ja.
Man sieht das, was man sehen will. Ne?
So schaut's aus. Und was dann natürlich hinterherkommt ist, und da muss ich wirklich eine Lanze für brechen und du weißt es, wir haben das bei Karl-Heinz Reiners gelernt, die gründliche Elektrophysiologie ist einfach wirklich immer noch die Basis des guten Neurologen und dazu gehört eben nicht nur ein oder zwei Nerven zu messen, sondern man sollte sich wirklich mehrere Nerven ansehen. Ich weiß, dass das aufwendig ist, aber es ist wichtig.
So in der Primärdiagnostik jetzt außer natürlich gründliche Elektrophysiologie und auch natürlich Anamnese und Befund, wie du es gesagt hast, hat ja in der letzten Zeit, und da bist du ja auch, sagen wir mal, in Deutschland sehr bekannt dafür, der Ultraschall des Nerven eine gewisse Rolle gespielt. Kannst du dazu nochmal vielleicht ein bisschen ausführen, wie das im Moment einzustufen wird?
Ja, absolut. Also ich glaube, insgesamt muss man sagen, der Nervenultraschall ist ja eigentlich über die Traumatologie, über die Engpass-Syndrome überhaupt zu uns gekommen. Wir wussten ja gar nicht, dass man da was sehen kann. Und am Anfang war das, glaube ich, auch so ein bisschen so Devil in Disguise, oder? Man durfte so ein Ultraschallgerät in der Elektrophysiologie nicht mitnehmen. Ich wurde da in Basel so ein bisschen ausgelacht für. Ja. Und mittlerweile weiß man eigentlich, dass man bei vielen Polyneuropathien Veränderungen sehen kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, es ist jetzt nicht pathognomonisch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel so etwas wie Nervenschwellungen sehen, dann heißt es noch lange nicht, dass das eine entzündliche oder eine erbliche Polyneuropathie ist. Es gibt verschiedene Differentialdiagnosen, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass diese Veränderungen auftreten können und der Ultraschall ist schnell gemacht. Und ich finde, eine Polyneuropathie, die nicht eindeutig einer Ursache zuzuordnen ist. Schwerer Diabetes, schwerer Vitamin B12-Mangel beispielsweise, sollte immer einen Ultraschall verdient haben.
Jetzt ist ja so, dass der starke Fokus im Moment ja auf Bildgebung, Schnittbildgebung, weil das alles reproduzierbar ist. Wie siehst du es im Verhältnis zum MRT, den Ultraschall?
Also man denkt ja fälschlicherweise, dass der Ultraschall eine schlechtere Auflösung als das MRT hat. Mhm. Das ist nicht so. Tatsächlich bei den großen oberflächlichen Nerven, Nervus medianus, Nervus ulnaris, Nervus radialis, aber auch bei den kleinen Nerven, durchaus Nervus suralis beispielsweise, ist der Ultraschall viel, viel besser. Das MRT hat natürlich seine absolute Berechtigung, wenn ich Plexus lumbosacralis darstellen möchte. Wir kennen alle die Daten zum Beispiel aus der Uni Heidelberg, wo der Mirko Famm, den ja viele von uns auch kennen, wirklich tolle Bildgebung gemacht hat. Aber ich als Neurologe bin der Meinung, erst der Ultraschall, dann das MRT. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, dass es manchmal andersrum ist. Viele kommen mit einem MRT, das uns nicht weiterhilft.
Ja, was mich ja sehr begeistert, ist ja vor allen Dingen eure Befunde auch zur Nerventorsion, ne? Dass ihr ja doch viele, sagen wir, neuralgische Schulteramyotrophie war, glaube ich, der Aufhänger, ne? Ja. Das dann doch rauskam, das sind tatsächlich Verdrehungen, ne?
Das ist ein Krankheitsbild, was wir, glaube ich, massiv unterschätzt haben. Ich glaube, dass viel mehr Menschen mit unklaren Schulterschmerzen, gefolgt von irgendeiner Schwäche, nichts an der Rotatorenmanschette haben oder einer Rotatorenmanschettenruptur, sondern ich glaube tatsächlich, dass es da häufig eine Entzündung ist. Wir wissen, dass Hepatitis E eine gewisse Rolle spielt. Wir wissen, dass natürlich auch FSME und Borreliose eine Rolle spielen. Häufig finden wir keine Erreger, aber das sind typischerweise Patienten, die irgendwann mal einen stärksten Schulterschmerz entwickelt haben, der plötzlich weggeht und dann merken sie eine Schwäche im Arm. Und da sieht man im Ultraschall wirklich diese erst initial Vernarbungen. Wir denken, dass es eine Perineuritis ist, deshalb hilft ja auch Cortison oft gut. Und dann führt es wirklich gar nicht zu einer mechanischen Torsion, sondern eher zu einer durch die Entzündung getriggerten Vernarbung, die dann den Nerv wie einschnürt.
Und da hat der Ultraschall ja wirklich richtige Erkenntnisse gebracht.
Immens.
Ne? Jetzt werden wahrscheinlich sich sicherlich einige Hörer fragen, wie komme ich denn überhaupt dazu? Wie kriege ich Kompetenz auf dem Gebiet? Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Also es ist natürlich immer einfacher, wenn man jemanden vor Ort hat, der Ultraschall kann. Das können leider nicht alle Kliniken gewährleisten, in der Praxis schon erst gar nicht. Es gibt Ultraschallkurse. Wir haben die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, die wirklich regelmäßig Nerven- und Muskelultraschallkurse anbietet. Ich empfehle jedem, auch in seiner Nähe Expertinnen und Experten zu suchen, die möglicherweise Hospitationen anbieten. Die Lernkurve beim Ultraschall ist sehr schnell. Dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo man wirklich viel Erfahrung braucht. Aber ich sag mal so, die generelle Technik zu lernen, da genügen schon wenige Tage Hospitation und dann intensive Kurse, die von der DGUM oder von der SCUM oder auch der ÖGUM, österreichische Kolleginnen und Kollegen in Österreich, ÖGUM, angeboten werden. Das ist eigentlich erstmal der Start.
Also du würdest da auch richtig ermuntern, absolut, Ermunterung vom Experten, da weiterzugehen. Gut, da haben wir wieder einen diagnostischen Punkt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so, wir haben über Klinik gesprochen, wir haben über Ultraschall gesprochen. Wie sieht's mit der Nervenbiopsie aus? Hat die noch einen Stellenwert heutzutage? Ich habe es damals noch, oder wir haben es damals ja noch sehr häufig erlebt. Ich mache es nur noch sehr selten.
Ich glaube, die klassische Soralis-Biopsie ist wirklich quasi fast Geschichte, muss man sagen, weil wir bei der multifokalen CIDP oder auch bei der Amyloidose, wo wir ja gedacht haben, da ist die Soralis-Biopsie noch wichtig, häufig falsch negative Befunde haben. Für die Amyloidose ist die Endomyokardbiopsie viel, viel sensitiver. Und bei der CIDP stechen wir oft daneben, wenn wir ehrlich sind. Wo ich die Nervenbiopsie, aber nicht die klassische Soralis-Biopsie, sondern eine gezielte perineurale oder faszikuläre Biopsie empfehle, sind unklare fokale Schwellungen, wo wir im Ultraschall nicht den Eindruck haben, dass es ein Tumor ist, sondern denken, es könnte eine Vaskulitis oder eine Sarkoidose oder eine Entzündung sein. Und dann gemeinsam mit den Neurochirurgen bildgebungsgestützt, am besten über Ultraschallmarkierung, eine faszikuläre oder eine perineurale Biopsie an einem durchaus auch motorischen Faszikel, weil dort bilden sich viel seltener Neurome als an einem sensiblen Nerv. Das halte ich durchaus wieder für eine Technik, die wieder kommen wird.
Jetzt, wenn wir das alles durchdiagnostiziert haben, auch natürlich in der Hoffnung, dass wir behandelbare Ursachen gefunden haben, da ist ja jetzt, zumindest soweit ich es überblicke, im Moment eine sehr große Dynamik bei den entzündlichen Neuropathien. Das ist ja doch erstaunlich, was sich da getan hat. Und vor allen Dingen, glaube ich, GBS und CIDP sind ja die beiden Mustererkrankungen, wo doch eine Menge los ist. Ich würde dich gerne eigentlich nochmal bitten, so die CIDP vielleicht nochmal als Krankheitsbild zu definieren, ne? Weil das ja doch manchmal etwas schwierig ist. Also wann denkst du an eine CIDP im klinischen Alltag?
Also eine CIDP, die klassische Variante ist ja wirklich die Die langsam oder schubartig fortschreitende Paraparese meistens der Beine, beginnend mit einer Areflexie, wo wir wirklich Taubheitsgefühle in den Füßen haben, aber vor allem auch proximale Muskelschwäche. Man darf nicht vergessen, dass die klassische CEDP nur in 40-50% der Fälle zu Beginn klar zu diagnostizieren ist. Man sollte vor allem auch bei fokalen Veränderungen, also zum Beispiel durchaus eine einseitige Ischiatikopathie, die wirklich relativ schnell fortschreitet, oder auch am Arm, also monotrunkale Verlaufsformen, durchaus dran denken. Und dann wirklich bei der Elektrophysiologie, wenn wir dann Veränderungen haben, deutlich verlängerte distalmotorische Leitungszeit, Nervenleitgeschwindigkeitsreduktion etc., die ERN-Kriterien sollten hinreichend bekannt sein, dann müssen wir an eine CEDP denken, und dann helfen uns die Zusatzkriterien LIQOR, auch wenn das in den amerikanischen Ländern wird das mittlerweile nicht mehr gemacht, teilweise auch in Europa nicht.
Darf ich dich nochmal fragen, wo liegst du da die Grenze? Also beim LIQOR mit der Eiweißerhöhung, weil das ja immer so ein bisschen eine Frage
also
ist.
Also über 90, ja, also oder 0,9 Gramm pro Liter.
Also du forderst schon doch eine deutliche Erhöhung.
Also manchmal haben wir bei Diabetikern, bei Menschen, die zu viel Alkohol trinken, Spinalkanalstenose, da wird das Eiweiß immer leicht erhöht sein.
Gut, weil ja die Kriterien sind ja teilweise sehr liberal, was Eiweiß angeht.
Absolut.
Ne? Gut, also LIQOR waren wir jetzt praktisch dabei. Die Elektrophysiologie, kannst du zum Ultraschall noch was sagen bei CEDP?
Also wenn ich dann die Bildgebung mache und ich sehe multifokale Schwellungen, und das kann durchaus, da bin ich ein bisschen unglücklich mit den ERN-Kriterien. Bei den ERN-Kriterien heißt es ganz klar Oberarmnerven und Wurzeln. Wir haben fokal beginnende CEDP-Formen oder auch die MMN, die beginnt am Bein. Das ist natürlich deutlich seltener, dass man dort am Bein die Veränderung sieht, weil wir den Ischiatikus selten gut schallen können. Es gibt auch junge Menschen, da können wir den Ischiatikus bis hoch zur Glutealfalte hervorragend schallen. Und da sehen wir manchmal ausgeprägte faszikuläre Schwellungen. Und das ist für mich dann schon hochsuggestiv für eine CEDP.
Und wenn das dann in die Richtung geht, würde man ja mit Immuntherapie starten. Da gibt es ja die Klassiker der Immuntherapie. Wie geht ihr vor? Also was macht ihr in der Regel?
Also ich bin ja in Würzburg groß geworden, das weißt du ja. Und Herr Teuker war ja schon auch immer ein Freund des Cortisonstoßes. Und ich finde tatsächlich, dass Cortison auch immer noch seine Berechtigung hat. Es kommt darauf an, ob ich eher in Richtung Lewis-Sumner-Syndrom, Matsam, man nennt das mittlerweile fokale CEDP, oder eine klassische CEDP. Bei einer klassischen CEDP halte ich Steroid immer noch zu Beginn für eine gerechtfertigte Therapie, weil sie dann auch oft schnell wirkt. Ja, innerhalb von wenigen Wochen zeigen die Patienten Symptombesserung. Bei den fokalen Varianten beginne ich lieber gleich mit Immunglobulin, gerade bei jüngeren Menschen. Aber weiterhin ist es so, dass Immunglobuline, Steroide bei uns in Tübingen sehr selten, die Plasmapherese, das bleibt schon eher schweren Verläufen vorbehalten. Mhm. Aber diese drei Klassiker wende ich weiterhin an. Aber du weißt es selber, die Therapie-Response ist wahrscheinlich maximal bei 70-80%.
Und da hat sich ja jetzt was getan, ne? So.
Genau, absolut. Da hat sich jetzt schon was getan. Den FCN-Modulator Efgartigimod kennen wahrscheinlich viele aus der Myasthenie-Behandlung. Wir haben hier jetzt eine Second-Line-Therapie, wo wir tatsächlich bei therapierefraktären Verläufen, übrigens unter Immunglobulin oder Steroid. Ich glaube, das muss jeder für sich selber definieren. Ich glaube, für mich bleibt es, wie gesagt, eine Second- oder eine Third-Line-Therapie. Aber das ist eine tolle Idee, über eine FCN-Modulation, IgG-Depletion im Endeffekt, wie eine Art subkutane Immunadsorption, zu schauen, ob man diesen humoralen Prozess beeinflussen kann. Und die Daten aus der ATIR-Studie waren überzeugend.
Die Studie war tatsächlich überzeugend. Was mich so ein bisschen natürlich an der Studie durchaus gestört hat, ist, dass vorher dieser sehr differenzierte Selektionsprozess da war. Das ist ja was wir nun in der klinischen Praxis nicht unbedingt leisten können, dass wir vorher mal die Responder eben uns raussuchen und dann mit denen eine Studie machen. Ich meine, dass das natürlich dann auch tolle Ergebnisse gibt bei den Respondern. Wir sind ja doch wahrscheinlich gefordert, das gesamte Klientel dann auch zu nehmen. Aber du siehst trotzdem, also trotz der, sagen wir mal, Methodik, da einen absoluten Wert und Einsatzpunkt. Ne?
Absolut. Und wir haben es in Einzelfällen nun auch schon angewandt. Und momentan habe ich ganz gute Entwicklung. Wir haben es tatsächlich bei Therapie refraktären Patientinnen und Patienten angewandt. Aber ich sehe da tatsächlich momentan eine ganz, ganz positive Tendenz. Ich kann noch viel zu wenig sagen, wie es langfristig sein wird. Das Schöne ist ja auch, es gibt uns ja Anlass, über Pathologie dann auch nachzudenken. Mhm. Da haben wir zum Beispiel ja auch das Komplement, was eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einige Therapien auf den Markt bekommen. Ich nehme die Myasthenie so ein bisschen als Role Model für die Zukunft der CEDP.
Und da muss man ja sagen, die Komplementinhibition ist ja jetzt auch an der Tür. Ne? Man muss, glaube ich, sogar ein bisschen Werbung machen für die Studien in Deutschland, ne? Weil die irgendwie unterm Radar so ein wenig laufen.
Absolut.
Weil eigentlich die Studienpatienten brauchen. Seid ihr da dabei?
Ja, wir sind da dabei bei dieser Studie, wo es um einen C1-Inhibitor geht. Wir behandeln da therapierefraktäre Patienten. Es gibt einige Zentren in Deutschland, die mitmachen. Ich glaube, es ist wichtig, Erfahrung zu sammeln. Bei den Komplementinhibitoren hat man immer ein bisschen Angst vor den Nebenwirkungen der Meningokokkeninfektion. Das ist auch richtig, dass man da drauf aufmerksam macht und aufklärt, auch Antibiotika nach Hause mitgibt. Aber bei der C1-Inhibition halte ich das Risiko für ein bisschen geringer als bei der C5-Inhibition, die wir aus der Myasthenie kennen.
Ja, das müsste man vielleicht auch nochmal sagen, dass es ja nicht C5-Inhibition ist, sondern mit C1 ja sehr weit letztlich oben in der Kaskade schon einsetzt und sich scheinbar auch bei den Neuropathien mehr lohnt, weiter oben einzusetzen.
Mhm. Genau.
Ja, das ist sicherlich eine ganz spannende Entwicklung, aber ich würde dich auch gerne noch fragen, natürlich die Rolle B-Zell-Depletion bei CEDP. Siehst du da noch eine Rolle oder?
Also die Rituximab-Daten, die jetzt zuletzt in Italien publiziert wurden von Herrn Donedu, waren eher negativ, muss man sagen. Ich glaube nur 40%. Aber es gibt ja auch CD19-Depletoren. Inebilizumab werden wir ja auch demnächst kennenlernen. Wir kennen es jetzt schon von der NMOSD. Vielleicht muss man einfach tiefer in die Plasmablasten reingehen. Ich glaube, da wird es auch Studien geben. Und ich gebe die B-Zell-Depletion noch nicht ganz auf.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, muss man da vielleicht nochmal sagen, dass ja eine wichtige Differentialdiagnose zur CDP mittlerweile die Paranodopathien sind. Frau Sommer hat ja ganz tolle Arbeit geleistet, auch in Deutschland. Also macht ihr das routinemäßig, dass ihr auch nach paranodalen Antikörpern screent bei CDP-Patienten?
Also es gibt ein bestimmtes Muster, bei dem man immer dran denken muss. Rasche Verläufe, die motorisch betont sind, auch vielleicht schon Zeichen wie Tremorsymptomatik wegen der Deafferenzierung zeigen, möglicherweise sogar noch internistische Organbeteiligung wie eine Nephropathie, dann muss man auf jeden Fall dran denken. Es sind oft sehr schwere Verläufe. Bei Therapierefraktären und wo wir überzeugt sind, dass sie was Immunvermitteltes haben und nicht zum Beispiel eine Amyloidose, daran muss man natürlich auch immer dran denken, machen wir diese Antikörper sehr regelmäßig.
Ja, und dann ist ja, glaube ich, Rituximab auch eine
First Choice.
Erste Wahl, ne? Genau, in dem Fall. Also haben wir eigentlich doch einen ganz guten Werkzeugkasten für die chronischen entzündlichen Neuropathien mittlerweile zusammen. Da wird sich sicherlich einiges tun. Lass uns noch ein bisschen über das GBS reden, weil da hat sich ja auch was getan, ne? Ich sag mal, ich habe einen Vortrag gehört, wo eigentlich so die Leitlinie war, das ist ein komplementvermittelter oder ein komplementvermittelter Notfall sogar, ne?
Absolut.
Wir reagieren aber noch nicht so darauf. Ne?
Nee, wir reagieren tatsächlich noch gar nicht. Es ist natürlich immer schwierig, Studien auch zu initiieren zum Thema GBS, weil oft wird es, ist es natürlich, wie du schon sagst, ein Notfall, ja, dann muss man richtig reagieren. Oft kommen die am Wochenende komischerweise, ja. Aber tatsächlich gibt es positive Fallberichte über Eculizumab, positive Fallberichte über Ravulizumab. Und man muss ja schon, wir wissen ja auch von der MMN, dass die Ganglioside-Antikörper Komplement triggern. Und wir müssen ja von den Ganglioside-Antikörpervermittelnden Erkrankungen beim GBS Ähnliches vermuten. Und deshalb glaube ich, Komplement spielt definitiv eine Rolle. Und dieses Hit Hard and Early, was wir aus anderen Erkrankungen kennen, machen wir, glaube ich, beim GBS oft zu selten, dass wir uns zu sehr nur auf Plasmapherese verlassen und Immunglobuline. Und wir haben leider ja immer wieder relativ refraktäre Verläufe. Und ich glaube, spätestens dann müssen wir uns Ideen sammeln.
Ja, ich meine, klar, wir sehen das immer so relativ locker, die Leute werden wieder, aber das ist ja tatsächlich auch nur partiell der Fall. Also nicht jeder wird wieder, ne? Und dass man da vielleicht am Anfang, ich fand diese Studie da aus Bangladesch, Philippinen ja schon sehr beeindruckend, ne? Dass man auch C1-Blockade war das ja in dem Fall, dann doch für die langfristige Entwicklung der Patienten einiges getan hat. Also du siehst wahrscheinlich auch da demnächst in Deutschland.
Absolut.
Die Komplementinhibition bei der akuten Neuropathie recht weit vorne. Ne?
Und möglicherweise auch die FCN-Modulation. Auch das könnte man sich vorstellen. Es gibt einzelne Kasuistiken aus der Schweiz, wo nach einer Plasmapherese noch eine FCN-Modulation gemacht wurde, also noch eine tiefere IgG-Depletion. Man vermutet ja, dass man mit der Plasmapherese nicht so richtig die IgG-Spiegel runterbekommt und dann eben obendrauf FCN-Modulation scheint auch nochmal effektiv zu sein beim Guillain-Barré-Syndrom. Mhm.
Kann man irgendwas zur multifokalen motorischen Neuropathie noch Positives sagen oder stecken wir da immer noch in der, ich sag mal, Immunglobulin-Falle fest?
Auch da haben wir Studien jetzt laufen, die mit Komplementinhibition arbeiten. Da ist es der C2-Wirkmechanismus, weil man damit auch noch den Lektin-getriggerten Mechanismus ausschaltet. Es greift also ein bisschen tiefer im Komplementsystem ein. Und da laufen Studien, Phase-3-Studien momentan, die durchaus vielversprechend sind. Also auch da, sage ich mal, ist something on the horizon.
Also kann man insgesamt sagen, ich sag mal, das ist wahrscheinlich so auch der Konsens aus unserem Gespräch. Wir müssen echt gucken, dass wir ordentlich diagnostizieren, um die behandelbaren Polyneuropathien zu identifizieren. Weil man gerade sagen muss, bei den entzündlichen Neuropathien tut sich so wahnsinnig viel, ja, dass es eine Schande wäre, wenn man die nicht entdecken würde.
Absolut.
Jetzt lass uns vielleicht zum Schluss noch auf, sagen wir mal, das Brot- und Buttergeschäft kommen. Es ist ja im Wesentlichen wahrscheinlich auch viel diabetische Neuropathie, was wir sehen. Was ich auch eben so wahrnehme, ist eigentlich, ich würde es mal sagen, diese altersbedingte axonale Degeneration, die auch häufig meistens zwar die Leute schon natürlich ärgert, behindert, aber in der Regel ja sehr, sehr langsam oder fast überhaupt nicht progredierend ist. Ne?
Ja. Ich glaube, genau, die Longevity-Diskussion ist ja in Deutschland allumfassend und ich glaube tatsächlich, wir können schon, also man vergisst ganz gerne und auch da war Karl-Heinz Reiners ja so einer, der immer aktiv darauf gedrängt hat, wir können schon bei vielen auch latente metabolische Defizite feststellen. Da geht los mit Eisenmangel, es geht los mit Vitamin B12-Mangel, der eben nicht nur mit dem Vitamin B12-Spiegel zu bestimmen ist, sondern man muss eine nüchterne Bestimmung von Holo-TC oder Methylmalonsäure vornehmen und da merkt man, wie viele Patienten eigentlich so an der unteren Grenze rumdoppeln und wenn man denen dann wirklich hochdosiert isoliert Vitamin B12 gibt, scheinen die schon zu profitieren. Ich habe tatsächlich auch positive Erfahrungen mit Folsäure gemacht, positive Erfahrungen teilweise auch mit Zinksupplementation. Ich glaube, man muss realistische Ziele aufsetzen und muss den Menschen sagen, wir können das Altern nicht stoppen, aber Sie können davon ausgehen, dass so eine altersbedingte, metabolisch möglicherweise getriggerte Polyneuropathie in der Regel milde und sehr, sehr langsam verläuft. Das mag erstmal frustrierend sein, aber ich kann ja auch die Kurzsichtigkeit nicht auf Dauer stoppen. Das ist.
Und man muss vielleicht auch sagen, also die Verbindung zum metabolischen Syndrom ist ja eindeutig, dass man auch wieder den Leuten sagt, lebt
Sport.
Gesund, ja, macht Sport und versucht eben schon in der Jugend dran zu denken, fürs Alter so ein bisschen Ressourcen vorzuhalten, ne?
Ich habe tatsächlich ganz positive Erfahrungen jetzt bei diabetischen Polyneuropathien gemacht, dass Menschen, die dann ihr Gewicht signifikant reduziert haben. Und jetzt ist die interessante Frage, macht GLP-1-Agonismus etwas am Nerv oder hilft die Gewichtsreduktion, dass der Mensch sich einfach besser fühlt und die Polyneuropathie als weniger qualvoll empfindet? Ich glaube, es ist eine Kombination. Es wird spannend sein, was hier diese Lifestyle Modification, wenn wir es mal ganz ehrlich sagen, tun wird. Jetzt ist es beim Diabetes nicht nur Lifestyle, aber bei sehr adipösen Menschen ist es ja noch Lifestyle.
Und wir haben ja letztlich auch die chronische Inflammation bei Adipositas, die ja auch vielleicht wieder doch zu Veränderungen führt, die dann die peripheren Nerven beeinflussen. Ich denke, es ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet und vielleicht können wir das auch so abschließend sagen, Fatalismus und Frustration ist da absolut fehl am Platz und ich finde, das hast du sehr gut klar gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Alex, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.